Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausstrahlung von Teleflocher. Es hat viele Reaktionen gegeben, viele Leute haben geschrieben, die letzte Sendung, da würde man sagen, ist nicht ganz aktuell gewesen. Die haben wir aufgezeichnet.
Ja, wir müssen an einem Tag zwei machen, weil Feriengründen, oder? Und das gibt es halt einmal. Wir müssen ja nicht nur aktuelle Sachen machen, aber heute sind wir also da.
Heute sind wir also da. Ich habe gute Erfahrungen gemacht, bin in Spanien gewesen. Da gibt es wirklich sehr viele Leute, die mich angesprochen haben, die Teleblocher schauen.
Ja, das ist interessant. Die Auslandschweizer, die immer schreiben, sie sagen, sie schauen jede Sendung. Und wenn das am Freitag, hat es ja schon gegeben, dass es mal ein bisschen Sport aufgeschaltet war, sind die Ersten, die reklamiert haben. Wann kommt denn das? Wann kommt denn das? Also, die schauen sie noch gerade am Anfang schon. Und man begreift es ja ein bisschen, wenn einer in Australien ist. Also, sie sind nicht nur in Europa, sondern Australien, Kanada. Also, wenn ich Briefe bekomme, Russland hat letztens mir einen geschrieben.
Südamerika,
haben wir auch drei Freunde,
ja.
Und die sind weg von daheim. Und darum sage ich immer, das Teleblocher ist das grösste Fernsehen der Welt, wo man weltweit nur im Mund anhören.
Jetzt hat gerade jemand geschrieben, man will den Auslandsschweizer eigentlich Stimmrechte wegnehmen. Haben Sie auch so etwas gehört?
Ja, das ist immer. Es gibt ja immer die Diskussionen. Aber das wird nicht der Fall sein. Aber das Problem ist natürlich, sie müssen es halt in Bern so machen, dass die können abstimmen können. Und zwar nicht elektronisch. Weil jetzt hat man gesagt, man müsse das einführen, dass man da online oder kann stimmen und das muss ich sagen, das ist das grosse Verdienst vom Nationalrat Franz Grüter, Luzern. Der ist ja ein Fachmann auf dem Gebiet, der hat ja eine riesige
Internetfirma,
wo weltweit die Rechenzentren betreut von den Firmen, weil die so gut sind, oder? Also da jetzt weltweit derjenige, die das Rechenzentrum in die sichere Schweiz bringen. Und das führt er ja, oder? Und er hat gesagt, das dürfen wir nicht machen. Das Online-Stimmen dürfen wir nicht machen, weil das ist nicht sicher. Das kann man knacken. Und dann hat ja die Swisscom einen Versuch gemacht. Er hat gesagt, gut, jetzt versuchen wir mal, kann jeder mal da knacken. In der 2 Stunden ist schon alles knackt. Und das haben ja jetzt Kantone aufgehört mit dem. Aber jetzt ist das Problem mit den Auslandsschweizern. Da hat mir gesagt, wegen denen muss man es machen. Und das ist doch keine Sache, dafür zu sorgen, dass das mit den Botschaften geht, dass man stimmen kann. Und wegnehmen würde ich das denen jetzt nicht. Also, weil da hat es dann andere, die problematischer sind im Stimmrecht.
Oder? Eben, es gibt ja
gleichzeitig sagt man, man muss allen Ausländern, die da sind, Stimmrecht nehmen, dafür den Auslandschweizer Stimmrecht wegnehmen. Das ist so dumm.
Oder? Aber was ich nie richtig durchgesetzt hätte, ist, dass die Auslandschweizer einen Vertreter haben in Bern.
Ja, gut, ja.
Der Guldimar, aber der hat ja aufgehört.
Klar,
ja,
der von Berlin hat es auch nicht lange ausgehalten. Ja, ich meine, das liegt eigentlich ein bisschen der Natur von der Sache. Nehmen wir an, es ist einer in Australien. Wohnt dort, lebt dort. Kann er nicht in Bern im Parlament sein. Oder die Strecke, wo der für die Kommission sitzen kann, ja nicht
von Australien kann auf Spesen
in die Schweiz fliegen. Und dann hat er noch ein schlechtes Gewissen heute, wenn er fliegt, oder? Muss er also mit dem Velo gehen.
Also haben wir das Problem auch gelöst. Sie selber sind nicht im Ausland gewesen, oder?
Nein, ich war hier in der Schweiz gewesen. Hauptsächlich da, die Hei. Weil das ist eben
also wenn man nur schaut, es ist am schönsten da.
Ja, es ist. Also ich bin an sich auch natürlich am liebsten die Hei, aber das ist wahrscheinlich jeder Mensch. Aber das Seeufer ist in der Sommerferienwoche praktisch leer. Sind alle in den Ferien? Und dann ist es hier so wunderbar still und schön. Und man hat ja alles da. Also, aber ich bin nicht nur da gewesen, bin auch ein paar Tage im Buschlaf gewesen. Und da habe ich, also nicht aus Umweltschutzgründen, sondern ich bin noch nie über den Bernina mit der Berninabahn gefahren. Also von St. Moritz bis auf Poschiavo. Die Bahn geht dann noch weiter bis auf Brusio und ins Veltlin, oder? Ist fertig. Und da ist so etwas Wunderbares. Also die Bahn ist eben als Bauwerk etwas so Imponierendes, oder? Dass man dort mal so eine Viadukt gebaut hat und die Bahn schleicht dann über den Berliner. Und dass sie so langsam fährt, ist eben schön. Man hat natürlich alle Berge, ich meine, die ganze Berliner, die man hat, und die Gletscher, die da drin lampen, oder? Und dann muss sie immer wieder warten zwischen denen, bis er den Zug entgegenkommt, oder? Dann ist da der Zug ab 5-10 Minuten, kannst auch geschwind raus. Bei der ersten Station, und er sagt dann da, sage ich, also kommt jetzt ein Zug von der Uhr, wir müssen warten, bis der gekreuzt ist. Also es ist wirklich erholsam. Und dann bin ich dort raus, dann kommt der Kondukteur und sagt, ob man könnte das Foto machen, oder? Dann sage ich, ja klar, machen Sie eine da, könnt ihr ja als Werbefoto nehmen für die Rätische Bahn. Und dann, wo der Zug abfährt, kommt er wieder und sagt, sie bei den nächsten Halt. Der Lokomotivführer wird dann auch wieder ein Foto. Dann habe ich gesagt, ja gut, das kann er auch haben, dann steigen wir aus, machen wir mit dem. Und dann sagt der Kondukteur zu mir, wir müssen dem Lokomotivführer nicht alles glauben, der Schäger. Ich sage, ja, ich bin auch einer. Der macht ja nichts, dann können wir miteinander hoch angehen. Und nachher hatte ich zu Abend einen Vortrag in Poschiavo, zu Abend. Wunderbar, ich habe das Buschlaf gerne, auch wie sich die Leute auch nicht wehren. Das ist etwas Grossartiges. Da konnte ich das gar nicht erzählen. Da müsst ihr aufpassen, heute, was ich sage. Ich habe vom Kondukteur gehört, von der Rätischen Bahn. Die Jäger können nicht alles glauben, ich sage den einen. Oder? So gibt sich eins anders. Und die Buschlaver hatten am anderen Tag mal die Obstspuren, die sie haben. Die haben ein Teil von den Obstgärten, die sie haben, die sind im Veltlin, oder? Aber sie haben alles in Buschlaw. Und das sind also, einer hat 21 Lastwagen. Jeden Tag drei riesige Lastwagen für den Grossverteiler, Migros, Coop, fährt er in die Deutsche Schweiz und Äpfel etwas Wunderbares.
Sie haben vorhin gesagt, noch interessant, Sie wehren sich auch. Gegen was wehren Sie sich?
Ja, erstens gegen die Umwelt. Wenn du so am Rand draussen bist, da von der Schweiz, bist du natürlich in der Mitte, bist du erst lang, oder? Und zweitens, sie haben natürlich Italien in der Nähe. Und jetzt, das sind ja Grenzbauern, oder? Und die haben immer Angst, dass Bern, sie beziehen also kein Geld für die Äpfel, die sie dort unten haben. Also, das sind italienische Landwirtschaftsbeiträge. Jedes Land hat ja Beiträge. Da kommt es darauf an, aus welchem Land das es kommt. Aber immer die Bürokratie mit Bern. Und da kommt so ein Buschlaver, der in Bern sich wehrt. Natürlich, der hat weniger Gewicht als die mit der hohlen Hand tauchen und ums Bundesum schleichen, oder? Und von denen habe ich also sehr Respekt und wie sie sich helfen. Und dann auch schöne Geschichten, oder? Zum Beispiel haben sie in Buschlaw so Beerenkulturen. Die müssen das machen, wo man kann. Und die tun die südliche Lage ausnutzen, oder? Und dann sehe ich da eine alte Kirche am Berg oben. Sage ich, was ist das für eine Kirche? Sagt er, das ist eben, das ist heute eine Agatenkirche. Und ich sage, was ist denn das, eine Agatenkirche? Sagt er, das ist früher eine St. Antoniuskirche gewesen. Und der St. Antonius, der musste schauen, dass es uns gut geht. Und dann haben wir da den Bergsturz gehabt. Also vor ein paar hundert Jahren. Und dann haben sie gesagt, der hat nicht gleich geschaut. Jetzt wird fertig, der wird abgesetzt als Heilige. Jetzt ist es die heilige Agathe, oder? Und jetzt ist auf dem Kegel von dem Bergsturz, das ist die besonders schöne Erde, hat es wunderbare Obstkulturen. Und jetzt haben sie gesagt, ja, jetzt haben wir das der Agathe gewidmet. Dabei müssen wir eigentlich dem Antonius dankbar sein, dass er nicht recht geschaut hat. Da hat es einen Werksturz gegeben, jetzt ist da die Kultur drauf. Und ich sagte, ja, Wir hätten gescheiter nach der Devise, wo man alle wird danken gelebt, siehe, die Erde ist nicht verdammt, auch wenn es mal einen Bergsturz gibt.
Also, jetzt gehen wir zurück in die Realität. Da, was wir ein bisschen verpasst haben, also ja, für ein Schlusszeichen, grosser Fall war mit dem Eritreer, der in Frankfurt ein Kind vor den Zug gestossen hat.
Ja, ja.
Es hat auch grosse Diskussionen gegeben, auch ein bisschen von ihrer Seite aus, oder?
Ja, natürlich. Also zuerst muss man mal sagen, dass es Leute gibt, die so veranlagt sind und ein 8-jähriger Bub vor einem Zug anschupft. Und es ist nicht so, dass der...
Der kein Täti, oder?
Dialekt wäre, wo man sagt, ich kann verstehen, dass der Mensch so aushängt, dass er noch Blödsinn macht. Aber einfach weiß ja niemand, warum. Und ein Eritreer hier in der Schweiz, mit dem habe ich viel zu tun gehabt mit dem Problem als Bundesrat. Weil das Bundesverwaltungsgericht, das sind ja alle ehemalige Asylrichter gewesen, wo es noch Verwaltungsabteilung war, hat entgegen dem, was man immer gemacht hat, Kriegsflüchtlinge sind keine Flüchtlinge in dem Sinn, dass sie aufgenommen werden und hier bleiben können. Sondern die nimmt man auf, wenn sie gefördert sind, als Schutzbefohlene und nach dem Krieg gehen sie wieder heim. Haben wir gehabt, während dem Zweiten Weltkrieg, die Haufen Polen und so, die wir bei uns hatten, die haben, hat man da aufgenommen. Für die hat man geschaut, dann hat man Schutz gegeben, aber nachher mussten sie wieder gehen. Und die Eritreer, das sind alles derjenigen, die gesagt haben, wir gehen nicht, es war ein Krieg zwischen Eritrea und Äthiopien, oder? Das ist ja ein Sezessionskrieg, das war eigentlich mal ein Land gewesen, oder?
Ja, sie sind einmal abgeflogen,
ja,
anschauen, ja.
Ja. Also ich bin in Eritrea nicht.
Aber an der Grenze sind sie, glaube
ich,
ja.
Ja, und in Äthiopien bin ich gewesen, und weiss ja genug, das ist ja die ähnliche Mentalität. Und dann sind die, wenn sie als Dienstverweigerer gekommen ist und man gefunden, Dienstverweigerer werden sehr hart angepackt dort. Aber wenn halt einen Dienstverweigerer hat, muss man halt die Folge tragen, oder? Dann hat man die aufgenommen als Schutzbefohlene, mir, also das Bundesamt für Flüchtlinge, wo ich ja da, mir unterstellt war. Und dann hat das Bundesverwaltungsgericht gesagt, von jetzt an sind auch solche Flüchtlinge, echte Flüchtlinge, die kommen mit der Familie. Und das hat natürlich einen riesen Sog gegeben von Äthiopien, die da gekommen sind. Und dann gesagt, ja, ich mache keinen Militärdienst. Der Krieg ist jetzt schon lange vorbei, oder? Wegen dem kommen wir gleich immer noch. Jetzt fängt man an, so ein bisschen. Und ich habe dann sofort, also ich war im letzten Bundesratsjahr, wollen, dass man einen Gesetzesartikel macht, dass Kriegsflüchtlinge keine Flüchtlinge sind, wie man das immer gemacht hat und auch selbstverständlich ist. Dann bin ich aber ja nicht mehr gewählt worden. Dann ist Frau Wittmann-Schlumpf gesagt, ja, das ist kein Problem. Nein, kein dringliches Verfahren. Dann hat man ihn rausgeschoben, 8 Jahre lang. Und dann bin ich nachher wieder im Nationalrat gekommen, bin ich dort in die Kommission. Dann habe ich sie in der Kommission durchgebracht, dass man es endlich macht. Dann ist Frau Sommaruga, von Sommaruga gesagt, ja, das spielt keine Rolle. Dann schauen wir, dass es auf andere Art und Weise da bleiben könnte. Das ist eben der Larifari der Asylpolitik.
Aber jetzt gleich noch den Einwand.
Und jetzt haben wir etwa 30'000 Eritreer. Und jetzt, wenn man das liest, ich habe es also auch noch gelesen, dass der so einer ist, da natürlich als Flüchtling anerkannt ist, hat er sogar Frau und Kind. Und er sei ein Musterflüchtling gewesen.
Ja, da bin ich Zürcher Verkehrsbetrieb geschafft. Ja.
Der Verkehrsbetrieb tut keinerlei Anstände. Das ist ja sehr oft mit Leuten. Auch bei den Betrügern ist das so. Von denen denkt man es ja nie. Sonst wären es ja nicht Betrüger. Und bei denen Mörder oder was das sind, weiß ja nicht, als was das beurteilt wird. Und jetzt ist der auf Deutschland und hat das gemacht.
Aber ist es denn eine Eritrea-Frage? Ich meine, kann ja jeder...
Ja, natürlich.
Es könnte auch ein Schweizer sein oder ein Italiener.
Ja,
es
ist jetzt eben kein Schweizer. Es ist jetzt... Aber uns trifft eine Verantwortung.
Hat die Schweizer Verantwortung in dem Fall?
Ja, wir haben den aufgenommen. Also wenn wir Leute aufnehmen, die nachher Mörder werden, haben wir doch eine Verantwortung.
Und wie äußert sich die Verantwortung?
Ja, wir haben den aufgenommen.
Ja, also, aber gibt es denn Sanktionen gegen die Schweiz wegen dem?
Nein, das natürlich nicht, weil ich glaube nicht, dass man sagen kann, eine Schuld hat. Verantwortung geht über die Schuldfrage raus. Auch für Sachen, wo man unschuldig ist, hat man die Verantwortung. Aber wenn ich jetzt höre, was die Psychiater sagen, das ist ja dann ein besonderes Problem. Jetzt kommen alle die Psychiater und sagen, ja, sie haben den hier untersucht und so, und er hat hier schon Schwierigkeiten und weiss ich gar nicht. Ja, dann hätten ja die müssen eingreifen. Kann ich zuerst warten, bis einer von den Zug anschubst und nachher sagen, ja, wir haben es schon vor 4 Jahren gesagt, oder? Die tragen ja keine Verantwortung. Aber dann ist interessant, der verantwortlich ist für die, sagen wir mal, für den psychischen Zustand von diesen Eritreer, der sagt, ja, das ist ganz gefährlich. Die Eritreer haben ein ganz grosses Problem wegen dieser doppelten Heimat, oder? Ist ja klar, wenn ich kenne es ja nur von Äthiopien, das ist so eine andere Gesellschaft. Kann ich mir gar nicht recht vorstellen, dass einer sich da einfach so integrieren kann. Und von diesen Eritreer arbeiten ja 80% nichts bei uns. Also sind ja Flüchtlinge, die immer da bleiben, aber arbeiten nicht. Das stimmt doch auch etwas nicht, oder? Wir können ja nicht jemanden integrieren, der nicht arbeitet, der könnte arbeiten. Also das haben wir. Da kann man nicht einfach sagen, wir haben keine Verantwortung. Und der grosse Fehler ist natürlich ganz am Anfang, dass man die aufgenommen hat, obwohl sie keine echten Flüchtlinge sind. Das Einzige, warum die gekommen sind, ist, weil der Krieg war. Und weil die nicht haben wollen in Dienst, hat man gesagt, die sind an Leib und Leben verwollt. Also muss man einen Schutz geben. Aber der Krieg ist ja vorbei. Und jetzt versuchen wir, die zurückzubringen. Aber das ist ja jetzt
12. Wie viel sagen Sie? 30.000 sind jetzt in der Schweiz?
30.000 in der Schweiz, ja. Die sind jetzt wieder da, die heim und dort, oder? Da begreifen wir ja die Problematik. Also ich weiß nicht, ob ich mich könnte in Eritrea integrieren. Also jetzt, wenn ich mich in die Lebenslage einsetze, natürlich wir mit unserem Vermögensverhältnis könnten dort eine Villa bauen und wir billiges Geld und schöne Umgebung und hätten mit dem Land fast nichts zu tun. Also, das sind wirklich Kolonialisten. Aber einer, wenn ich jetzt müsste, fliehen hier in der Schweiz, weil er an Leib und Leben verfolgt wird, also jetzt gehe ich also nicht gerade auf Äthiopien oder auf Eritrea.
Aber ist denn das Problem überhaupt lösbar? Oder? Sie haben vorhin gesagt, eben, je länger, je schwieriger wird es,
ja,
oder?
Natürlich. Ja, natürlich. Es ist natürlich so, man tut sich ein bisschen überfordern.
Also Gesellschaft überfordert.
Ja, man sagt, sind ja alle Menschen gleich, das ja stimmt. Und man kann in allen Ländern leben, wenn man den Leuten... Das ist einfach nicht wahr. Die Kultur ist eben auch ein Teil vom Mensch. Und das ist doch außerordentlich schwierig. Und man sagt, es können alle kommen und dann da sagen, der fühlt sich jetzt auch wohl da. Die werden gut, also für die ist gut gesorgt. Das ist nicht das Problem. Sondern sagen einfach, ja... Ja, und wenn ich jetzt denke, also in Äthiopien, ich habe mir gesagt, wenn du übers Land fährst, also nicht in der Stadt, wo der Großteil wohnt, das sind alttestamentische Verhältnisse. Wunderbar, die Felder mit diesen Stieren, wo da diesen Holzflug primitivst beachert, also ist wunderbar. Aber wenn ich jetzt sehe, so ein Bauer, der dann da heimgeht, mit seinem Holzflug auf dem Rücken, sie trägen dann mit seinen 2 Kühen voraus. Und wenn ich dem seine Verhältnisse zu Hause anschaue, die kleinen Kinder, die dann den Dreck rumwallen und so, zusammen mit den Hühnern und mit den Säuen, es ist schön. Es hat vieles, was das auch ist, ist ja immer schön. Aber jetzt hier ankommen.
Ja klar, das ist ein Kassenwechsel. Oder? Ja, mehr geht ja eigentlich nicht.
Nein,
oder?
Du verstehst ja eigentlich nicht, oder? Und dann kannst du noch leben ohne zu arbeiten. Das ist ja auch nicht in der Ordnung, oder? Dass man die Sozialleistungen sind so hoch, dass sie mehr bekommen, als wenn sie arbeiten. Weil zum Anfang arbeiten kommst du in eine ganz primitive Lohnklasse. Und ich habe ja versucht, die die Flüchtlingslehre einzuführen. Sagen, wenn die Flüchtlinge nicht arbeiten und man sagt, man kann es nicht brauchen, muss man es halt anlehren. Und dann haben wir es angelehrt, ich prüfe. Also, muss sagen, die Gastronomie hat sehr Handboten, dass man die kann lehren für einfache Tätigkeiten und auch Baugewerbe, also zum Beispiel Stapelfahrer und so weiter. Und dann haben die angefangen zu arbeiten, wenn die gesagt haben, ja, jetzt komme ich weniger rüber als mit der Sozialhilfe. Und das begreife ich auch, wenn mir einer sagt, los, hast 5'000 Franken im Monat, aber wenn du gehst, gehst arbeiten, hast du 4'000, dann nehme ich doch 5'000. Ich meine, also die, man muss gar nicht auf die losgehen. Da stimmt eben alles miteinander nicht, oder? Und dann hat man die Flüchtlingslehre wieder reduziert. Und jetzt haben sie gesagt, sie bauen es aus, aber ich glaube, sie sagen es noch.
Interessant bei diesem Fall ist eigentlich, es redet heute gar nicht mehr drüber. Also es ist wieder wie weg, oder?
Ja, das sind natürlich immer am Anfang schockiert.
Ja klar, ist man schockiert, in allen Medien, oder? Ja.
Dann tritt das wieder ein in den Hintergrund und es geht.
Aber es hat natürlich andere Fälle gegeben oder Überfälle, die dann wochenlang ein Thema gewesen sind.
Natürlich, ja.
Das ist jetzt da nicht der Fall.
Ja, das ist eigenartig, wahrscheinlich auch, weil da kommt ein bisschen auf die Medien, oder? Denen passt das gar nicht, dass das ein Eritreer ist. Also das, wenn es jetzt ein Schweizer wäre, dann wäre dann sehr viel länger geredet über das, oder? Aber das ist ein Eritreer und das ist ein Keimzeug, oder? Weil, und lieber nicht drüber reden. Sofort haben sie gesagt, ja, mal aufpassen, dass man nicht fremdenfindlich wird. Muss ja gar nicht fremdenfindlich sein. Muss ja gar nicht gegen die sein. Aber das ist doch ein Problem. Und der Deutsche hat noch lustiger reagiert.
Also der Seehofer, ja.
Ja, muss die Schweizer Grenze bewachen. Das kennen wir, wo der Schweiz auf Deutschland kommt, unbewacht. Oder? Machen sie grosse Dinge. Wir müssen in das Schengen-Döblin und die Grenze darfst nicht bewachen. Und die Grenzzone ist verboten an der Grenze.
Nachher noch ja, das ist ja noch ihre Zeit.
Dann geht einer nicht rüber. Und nachher sagt man, ja, aber jetzt werden die Grenzen wieder bewacht. Das ist nur der Mitteil. Jeder macht etwas, damit er kann sagen, ich bin ein guter Mensch, ich mache etwas. Ob das funktioniert, fragt ja niemand mehr danach, oder?
Also, besten Dank, Christoph Blocher. Das war eine weitere Sendung von Tele Blocher an einem wunderbaren Sommertag. Hat mich gefreut, dass Sie dabei gewesen sind. Ich freue mich natürlich mehr, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis bald.